Stell dir vor, du bist gerade auf Island in einer Lagune und plötzlich bricht neben dir ein Vulkan aus. Ja, was machst du denn dann? Das und viele weitere Themen besprechen wir jetzt. Aus der Funkzentrale in Mainz, das ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin David Schöne.
Und ich bin Berit Ström. Und diese Woche sprechen wir über die neue Bertelsmann-Studie, die zeigt, es gibt immer weniger Demokratien und immer mehr Autokratien. Das lassen wir uns von der Co-Autorin der Studie nochmal genauer erklären. Und eigentlich hatten wir auch noch ein zweites Interview für euch vorbereitet über das drohende TikTok-Verbot in den USA. Aber wir hatten leider technische Probleme und können das nicht senden. Das tut uns wirklich total leid. Dafür haben wir aber noch ein paar andere Themen mit dabei. Wir sprechen unter anderem über das Genderverbot, das Drama um Kate Middleton und Trump, der vielleicht seine Strafe nicht zahlen kann. Und damit starten wir eigentlich auch schon in die Folge rein und gucken, welche Insta-Posts bei der Tagesschau die meisten Interaktionen hatten in den letzten 7 Tagen.
Ja, und auf Platz 1 ist ein Post über den sogenannten Schraubenkönig und seine Wahlempfehlung. Reinhold Wirth ist Unternehmer vom Schraubenunternehmen Wirth und eine der reichsten Personen in Deutschland. Und er hat seinen rund 25.000 MitarbeiterInnen einen Brief geschrieben. Und darin rät er ihnen davon ab, die AfD zu wählen. Die Ampel hält er zwar für einen Hühnerhaufen, aber das sei kein Grund, zum Beispiel aus Protest die AfD zu wählen. Und er ruft dazu auf, die Demokratie zu verteidigen.
Ja, also in den Kommentaren gibt es natürlich sowieso viel Diskussion, aber vor allem auch über die Frage, ob es eigentlich cool ist, dass Unternehmen generell Wahlempfehlungen aussprechen sollten. Aber was ich auch sehr spannend finde, ist, dass er schreibt, dass er die Vergleiche zwischen heute und damals dann dem Dritten Reich nicht richtig findet, weil er halt sagt, es gibt einen Unterschied. Und zwar ging es dem Volk damals wirtschaftlich viel schlechter als heute. Er sagt im Prinzip, den Deutschen geht's zu gut und Zitat, bloß wegen ein bisschen Spaß an der Freude, Rabatz zu machen und aus Unmut über die Ampelregierung die AfD zu wählen, ist einfach zu wenig. Und das fand ich ganz spannend. David, hast du das Gefühl, uns geht's zu gut?
Ich glaube schon, dass es uns in Deutschland gut geht, gerade auch, wenn wir irgendwie in andere Länder blicken, wo es ganz, ganz andere Nöte gibt. Aber ich finde es sich ein bisschen einfach gemacht, wenn man quasi jetzt sagt, ja, uns geht's ja viel besser als damals, aber das ja nicht bedeutet, dass wir heutzutage keine Probleme haben oder es nicht Leute gibt, denen es halt für ihre Verhältnisse nicht so gut geht oder die sich halt nicht so gut fühlen. Und deshalb finde ich es ein bisschen einfacher gemacht und einfach generell spannend, dass ein Unternehmer 25.000 MitarbeiterInnen einfach so mehr oder weniger eine Wahlempfehlung abgibt.
Ja, ich glaube auch, dass es natürlich für so eine Wahlentscheidung noch viel mehr Gründe geben kann, als jetzt nur wirtschaftliche Nöte. Darüber sprechen wir vielleicht später in einem Interview auch nochmal ausführlicher.
In London ist ein neues Graffiti von Banksy aufgetaucht. Also eigentlich ist es einfach grüne Farbe auf einer Wand, vor der ein frisch geschnittener, kahler Baum steht. Und unten links in der Ecke eine Frau zu sehen, die einen Pinsel mit grüner Farbe hält. Also es soll so aussehen, als hätte die Frau auf der Wand den echten Baum grün angemalt und mit Abstand aus dem richtigen Winkel trägt er jetzt Blätter. Banksys Werke tauchen ja häufig über Nacht auf. Seine Identität ist immer noch geheim und er hat inzwischen viele Nachahmer. Er hat aber auf seinem offiziellen Insta-Account ein Foto davon gepostet, also ein Zeichen dafür, dass es wirklich von ihm ist. Banksys Werke haben ja oft auch eine politische Message. In dem Fall ist es ein bisschen schwer zu sagen, was uns der Künstler damit sagen will. Eine Interpretation ist zum Beispiel, dass es ein Aufruf für mehr Grün in der Stadt sein könnte. Es gibt aber auch die Theorie, dass es Kritik an einer besonders radikalen Baumschnitttechnik sein könnte. Wie auch immer, es wird vermutlich irgendwas mit Natur und Stadt zu tun haben, glaube ich.
Ja, ich habe mich in dem Zusammenhang mit verschiedenen Baumschnitttechniken auseinandergesetzt und ich bezweifle, um ehrlich zu sein, dass das Banksys, also dass der da so tief drin ist. Aber ja, ich gehe davon aus, dass es wahrscheinlich auch einfach irgendwie was damit zu tun hat, dass es ja gerade in diesem Stadtteil wohl besonders grau sein soll. Aber als ich da drauf geguckt habe als Hobby-Kleingärtnerin, dachte ich als erstes so, hä? Im Sommer sieht man es ja gar nicht mehr, weil der Baum blüht ja dann, weil es ist halt einfach normal, dass im Frühling Bäume zurückgeschnitten werden. Aber dieser Baum wurde wohl besonders radikal zurückgeschnitten und es kann eben sein, dass das schädlicher für die Bäume ist als andere Techniken. Naja, eines der Top-Kommentare unter dem Post war auf jeden Fall, bin gespannt, wann der Baum ausgegraben und die Wand abgetragen wird, weil ja immer wieder versucht wird, mit seinen Kunstwerken Geld zu verdienen, obwohl er das selber eigentlich überhaupt gar nicht so will. Der verkauft seine Werke ja auch zum Beispiel überhaupt nicht über Kunstgalerien und kritisiert diese Kommerzialisierung von seiner Kunst immer wieder. Aber ich finde es einfach krass, wie heftig Banksy immer noch gehypt wird.
Ja, und ich finde es auch immer noch krass, dass man einfach immer noch nicht weiß, wer er ist. Also in dem Zeitalter Internet, wo es ja jeden Tag irgendein Leak von irgendwas gibt, niemand kann mehr eigentlich irgendwas geheim halten, finde ich es krass, dass der einfach anscheinend eine ganze Nacht da einfach arbeiten konnte und das so niemandem aufgefallen ist oder so Leute vielleicht an Banksy vorbeigegangen sind, ohne zu wissen, dass da quasi gerade ein sehr, sehr krass gehypter Künstler steht. Das finde ich besonders spannend.
Der Aufreger der Woche hat es auf Platz 3 der Top-Tagesschau-Posts geschafft, nämlich Bayern verbietet jetzt endgültig das Gendern. Das hat das bayerische Kabinett diese Woche beschlossen und dafür soll dann eben die allgemeine Geschäftsordnung vom Freistaat Bayern geändert werden. Ab April wird das schriftliche Gendern dann in Schulen, in der Verwaltung und zum Beispiel auch in Unis verboten. Das heißt, das Sternchen, Unterstrich, Binnen-I oder Doppelpunkt nicht mehr schriftlich verwendet werden dürfen. Also das gilt dann zum Beispiel für offizielle Schreiben, Websites von Schulen, Schulbücher oder auch Elternbriefe. Und in Klausuren soll es dann zum Beispiel so sein, dass die Lehrkräfte Gendern zwar nicht als Fehler zählen, aber zumindest als nicht korrekt kennzeichnen. So eine Doppelnennung, also dass man zum Beispiel sagt Studenten und Studentinnen, das ist weiter erlaubt und mündliches Gendern sowieso auch. Aber welche Konsequenzen das jetzt haben könnte, wenn man eben gegen diese schriftliche Regel verstößt, das ist auch noch gar nicht klar. Also laut der bayerischen Landesregierung wäre das dann wahrscheinlich vom Einzelfall abhängig.
Ja, und die bayerische Staatsregierung begründet das Verbot damit, dass sie keine ideologiegetriebene Sprache in ihren Behörden haben möchte. Der Staatskanzleichef Florian Herrmann von der CSU hat außerdem gesagt, dass es dabei um Klarheit und Verständlichkeit gehe. Außerdem bezieht sich die bayerische Regierung auf den Deutschen Rechtschreibrat. Der erkennt das Gender nämlich nicht offiziell an. Söder hat das Verbot zwar vor mehreren Monaten schon angekündigt und zum Beispiel in Sachsen gibt es auch schon ein ähnliches Verbot, aber die Diskussionen rund um das Thema sind diese Woche trotzdem noch mal ziemlich groß geworden. Wir wollen hier jetzt im Podcast auch gar nicht darüber diskutieren, wie sinnvoll Gendern ist. Das können alle für sich entscheiden. Ich glaube, es gibt für beide Seiten gibt's gute Argumente. Aber wir schauen einmal kurz auf die Reaktionen, die es darauf gab.
Ja, also immer aus der Politik. Da haben sich zumindest einige PolitikerInnen von der SPD und auch von den Grünen geäußert. Und die werfen ihm eigentlich einfach Populismus vor, beziehungsweise Kulturkampf. Und beide Parteien fragen aber auch, ob er eigentlich nichts Besseres zu tun hätte, als sich um das Gendern zu kümmern, weil es ja einfach auch noch viele andere Probleme gibt. Zum Beispiel Lehrkräftemangel an bayerischen Schulen oder Wohnungsnot. Von Betroffenen, also in dem Fall jetzt irgendwie SchülerInnen und LehrerInnen und Studierende, gibt es natürlich auch verschiedene Reaktionen. Also der Deutsche Lehrerverband, der findet das Verbot gut, weil es die Sprache einfach niedrigschwelliger macht in deren Augen. Der Bundesschülerverband ist dagegen und sieht darin halt so eine Bevormundung und findet, das sollten einfach alle so entscheiden können, wie sie wollen. Und der Landesstudierendenrat von Bayern, der hält das Ganze einfach nur für übertrieben und eben auch irrelevant. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was sich auch eigentlich immer wieder durchzieht. Nämlich auch in der Gesellschaft gibt es aktuelle Meinungsumfragen, die zeigen, dass den meisten Menschen, also 2/3 in der letzten Umfrage, Gendern einfach überhaupt nicht so wichtig ist. Also unter den jüngeren Menschen ist das Thema schon ein bisschen präsenter und wichtiger und da sind auch mehr Leute dafür, das zu machen. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass es, glaube ich, einfach nicht so mega viele Leute juckt. Und dann habe ich natürlich mir auch nochmal die Kommentare unter dem Tagesschau-Post angeschaut und ja, da weisen eben sehr viele Leute auf die Doppelmoral von Markus Söder hin, weil das sich für sie einfach so ein bisschen widersprüchlich anfühlt. Er hat einerseits immer wieder gesagt, er ist gegen Sprechverbote und generell gegen Verbote, was sowas angeht. Und jetzt hat aber ja selbst eins ins Leben gerufen. Das passt in deren Augen nicht so richtig zusammen. Und was ich noch ganz lustig fand, einer hat geschrieben, Sprache muss klar und verständlich sein. Lass mal Dialekte verbieten. Vor allem Bayerisch versteht doch keiner sonst. 18.062 Nachkommastellen von der Kreiszahl Pi hat die Frankfurterin Susanne Hippauf bei den deutschen Meisterschaften auswendig aufgesagt. Das ist ein neuer Rekord. Sie hat dafür 3 Stunden und 5 Minuten gebraucht und auch ihren eigenen Rekord nochmal um 2.500 Nachkommastellen übertroffen. Und wenn ihr jetzt glaubt, dass 18.000 viel sind, der aktuelle Weltrekordhalter schafft einfach mal 70.000 Nachkommastellen. Das finde ich einfach unvorstellbar. Und diese neue deutsche Rekordhalterin, die nutzt eben die sogenannte Loki-Technik. Dabei verbindet man bestimmte Zahlen mit Orten oder Personen. Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, wie einem das helfen kann, weil man muss sich trotzdem immer noch 18.000 Sachen merken, aber es scheint zu funktionieren. Und sie hat in einem Interview erzählt, dass sie einfach irgendwann, also vor gar nicht so langer Zeit, ein Buch über Gedächtnistechniken gelesen hat und dann erst gemerkt hat, dass sie sich relativ viel merken kann. Und das finde ich so absurd, dass sie einfach aus Versehen noch dahin gekommen ist.
So reingerutscht. Aber die Frage ist, wie viele Nachkommastellen kannst du? Ich glaube, ich kann 4. Also es ist ja 3, und ich weiß 1,4, 1,5. Aber dann ist weiter. Und 70.000 ist der Weltrekord. Allein, also das ist ja wirklich, also für mich unvorstellbar. Also für mich ist schon 18.000 unvorstellbar, wie man das schafft. Vor allem erzählt man sich dann quasi so eine Geschichte. Also wenn man jetzt zum Beispiel 1,4, 1,5, sagt man dann ja, ein Mann ging 5 Tage lang einen Weg, um dann 4 Städte, also weißt du, was ich meine? Also klar, vermutlich die Technik, das könnten wir uns auch anschauen, wie die Technik funktioniert, aber allein für mich, als jemand, der sich damit noch gar nicht auseinandergesetzt hat, ist das schon eine krasse Leistung.
Ich kann mir übrigens die Zahl Pi nur merken, weil ich am Welt-Pi-Tag Geburtstag habe, nämlich am 14.03. und das ist ja auf die amerikanische Schreibweise dann die Zahl Pi und deswegen, das ist das Einzige, was ich dazu weiß. Aber ich glaube, wenn ich mir so viel merken könnte, dann würde ich mir andere Sachen merken als die Zahl Pi. Also ich glaube, es gibt echt irgendwie nützlichere oder spannendere Sachen zum Auswendiglernen, aber darin kann man sich nicht so gut messen.
In Brasilien ist gerade eine richtig heftige Hitzewelle. Am Sonntag lag die gefühlte Temperatur einfach bei 62 Grad Celsius. Das ist der höchste Wert seit 2014. Die reale Temperatur lag bei 42 Grad, aber gefühlte Temperatur rechnet auch noch so Faktoren wie Luftfeuchtigkeit, Wind und Strahlung mit ein. Die gefühlte Temperatur steigt unter warmen, sonnigen, feuchten und windschwachen sommerlichen Bedingungen zum Beispiel viel schneller als die Lufttemperatur. Und 60 Grad, das ist einfach eine Sauna. Das ist einfach hier in Deutschland geht man da saunieren und ich halte es da keine 10 Minuten drin aus. Und die Vorstellung, dass das irgendwo real ist, beziehungsweise auch mal vielleicht, wer weiß, hier real sein könnte, wer weiß, wie es sich weiterentwickelt, das finde ich schon etwas gruselig.
Ja, ich glaube, das ist auch der Grund, warum so viele Leute mit diesem Post interagiert haben, weil diese Zahl 62 einfach unvorstellbar hoch ist.
Und dann haben wir noch ein Naturspektakel mit dabei. Auf Island ist jetzt zum 4. Mal seit Dezember in der gleichen Region ein Vulkan ausgebrochen. Eigentlich ist der Post gar nicht mehr in den Top 5, aber die Bilder von dem Ausbruch sehen einfach so krass nach Weltuntergang aus, dass wir das trotzdem mitnehmen wollten. Und außerdem war der deutsche TikToker Paul Frege zufällig auf dem Vulkan, kurz bevor dieser ausgebrochen ist. Und er hat uns in einer Sprachnachricht beschrieben, wie so eine Evakuierung denn eigentlich abläuft.
Servus, David. Ja, wir waren tatsächlich in der Nähe vom Vulkanausbruch und zwar waren wir in der Blauen Lagune. Das ist dieses Thermal-Freizeitbad mit dem schönen blauen Wasser. Und während wir in der Dusche standen, kam ein Security Guard in die Dusche und sagte, stop showering immediately, you must leave now, we are evacuating this place. Und das war der Moment, wo wir dann gemerkt haben, okay, hier läuft irgendwas schief und das ist auch keine Übung, weil der war sehr, sehr ernst. Als wir dann runtergingen, hörten wir schon von draußen die Flugzeugsirene. Also die haben quasi so eine Sirene, die wie so ein Fliegeralarm ist. Und dann sind wir rausgegangen aus dem Gebäude, haben uns umgedreht und haben gesehen, okay, da vorne ist der Vulkan ausgebrochen. Das waren ungefähr 600 bis 900 Meter. Eine riesen Aschewolke, die locker schon 1 Kilometer in die Luft ragte. Der Himmel war feuerrot. Das sah sehr, sehr bedrohlich aus. Und in dem Moment hatten wir wirklich richtig Angst, weil wir gar nicht wussten, wie schnell bewegt sich das Lava, kommen wir überhaupt weg, denn es gibt nur eine Straße, die zu der Lagune hinführt. Und dann sind wir einfach zum Auto gerannt, vom Parkplatz runtergefahren und haben gesehen, die Straße, über die wir gekommen sind, die einzige Zufahrtsstraße, die ist zu. Da ist dann letztendlich sogar Lava drüber gelaufen. Und dann hatte das Militär und die Polizei aber eine andere Straße eröffnet, die eigentlich zu ist. Und auch direkt nach 500, 600 Metern Fahrt haben wir gesehen, wie das Lava links von uns über den Berg kommt. Und wir sind einfach nur so schnell wie möglich da weggefahren. Mit dem kleinen Handicap, das wir vorher nicht getankt hatten und eine Restreichweite von 15 Kilometern hatten, haben wir aber geschafft. Und als wir dann weg waren, konnten wir uns das Ganze von weiter weg und aus sicherer Entfernung angucken. Das war schon wirklich sehr beeindruckend, aber so nah dran zu sein, war kein gutes Gefühl.
Boah, das macht richtig viel mit mir. Ich habe gerade so ein bisschen so ein Thema mit Vulkanen, die verfolgen mich irgendwie. Und ich muss sagen, ich glaube, das ist eine nicht aufgearbeitete Kindheitsangst von mir. Vulkane. So, es gibt ja so Dinge, von denen man als Kind glaubt, die werden im Erwachsenenleben eine sehr viel größere Rolle spielen, als sie es dann tun. Aber bei Vulkanen, die spielen gerade wirklich eine große Rolle in meinem Leben. Ich will nächsten Monat nach Italien fahren und zur Auswahl standen einmal Neapel und einmal Sizilien. Und beide Orte sind ja in der Nähe von Vulkanen. Und irgendwann habe ich aber dann gelesen, dass Neapel sogar nicht nur in der Nähe vom Vesuv ist, sondern auch noch auf so einem Feld von ganz vielen kleinen Vulkanen gebaut ist, die nur schon sehr lange nicht mehr ausgebrochen sind. Und als ich das gehört habe, war die Entscheidung ziemlich klar, dass wir jetzt nach Sizilien fahren, wo es nämlich nur einen Vulkan gibt. Also auch der ist aktiv und auch der kann ausbrechen. Aber irgendwie kam mir das dann plötzlich sicherer vor, als nach Neapel zu fahren.
Ja, verstehe ich. Und genau deshalb habe ich Paul gefragt, was er dir für einen Tipp im Fall eines Ausbruchs geben kann.
Hallo Berit, ja, in erster Linie wünsche ich dir natürlich, dass der Vulkan nicht ausbricht, wenn du da bist. Und sollte er doch ausbrechen, dann hältst du dich am besten einfach daran, was die ortskundigen Menschen vorgeben und sagen und machen. Und ich denke auch, dass es einen Evakuierungsplan gibt. Und wenn man sich ruhig verhält, sich an den Plan hält, dann hat man, glaube ich, die besten Chancen, da gut rauszukommen. In dem Sinne, hab eine gute Zeit und hab keinen Vulkanausbruch. Ciao, ciao.
Dankeschön, voll die süße Überraschung.
Hab einfach keinen Vulkanausbruch.
Ja, das nehme ich mir vor. Und zum Abschluss schauen wir nochmal ganz kurz auf die Google-Suchanfragen. Über 100.000 Mal gegoogelt wurde diese Woche nämlich James Bond. Es geht gerade um die Frage, wer den aktuellen James-Bond-Schauspieler Daniel Craig ablösen soll. Seit Daniel Craig seinen Ausstieg angekündigt hat, was schon ein paar Jahre her ist, wird ja eh die ganze Zeit schon wild spekuliert. Also Namen wie Idris Elba, Cillian Murphy oder vielleicht sogar auch eine Frau sind schon gefallen. Und am Dienstag haben sich dann ganz kurz die Gerüchte überschlagen. Die britische Boulevardzeitung The Sun hat nämlich berichtet, dass es Aaron Taylor-Johnson werden könnte, beziehungsweise dass ihm die Rolle angeboten worden sei. Und den kennt man aus diversen Actionfilmen, wie zum Beispiel Avengers, Nocturnal Animals oder The Kingsman. Aber der hat auch schon richtig früh als Teenie zum Beispiel bei Herr der Diebe und Frontalknutschen mitgespielt. Und das sind ehrlich gesagt zwei Filme, die in meiner Jugend eine sehr große Rolle gespielt haben. Und mir ist dann irgendwie auch aufgefallen, ich habe schon richtig viele Filme mit dem gesehen, aber ich habe ihn einfach nie erkannt, weil der so sehr unterschiedliche Gesichter haben kann. Naja, wie dem auch sei, die Gerüchte, die wurden dann einen Tag später von der BBC wieder ausgeräumt. Die Produktionsfirma selbst habe sich bisher zwar nicht zu den Gerüchten geäußert, aber ein Insider der Produktion soll gesagt haben, dass an den Gerüchten nichts dran ist. Und auch Aaron Taylor-Johnson hat es selbst nie bestätigt. Es war einfach nur eine sehr kurze Aufregung, die dann aber sehr schnell auch wieder abgeflacht ist. Aber sehr viele Leute haben es trotzdem gegoogelt. Wen hättest du denn gerne als nächsten James Bond?
Ja, und da muss ich mich mal wieder outen als jemand, der gar nicht into Filme, Serien und dieser ganzen Welt ist. Und deshalb würde ich die Frage gern einfach abgeben. Und zwar an euch, die ihr uns zuhört. Schreibt uns doch gern mal bei Spotify, erstellen wir eine Frage, wen ihr euch denn als nächsten James Bond wünschen würdet. Natürlich neben allgemeinem Feedback, wie ihr die Folge fandet, schreibt uns doch, wen hättet ihr gerne als nächsten James Bond? Und dann können wir ja schauen, was davon eventuell wahr wird.
Das war's mit den Top-Tagesschau-Posts plus den Google-Suchanfragen. Dafür haben wir heute sehr lange gebraucht, aber es gab diese Woche auch einfach sehr viel zu erzählen. Wir schauen diese Woche nochmal auf den Nahostkonflikt bzw. den Druck aus Deutschland und der EU auf Israel. Der scheint sich nämlich gerade ein bisschen zu erhöhen. Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich nämlich zum ersten Mal deutlich kritischer zu Israel geäußert als sonst. Der ist am Wochenende in den Nahen Osten gereist, unter anderem auch nach Israel. Und da hat er dann Ministerpräsident Benjamin Netanyahu getroffen. Und nach dem Treffen gab es eine Pressekonferenz. Soweit jetzt erstmal nichts Besonderes. Der große Unterschied war aber der Wortlaut von Scholz. Er hat zwar auch wieder gesagt, dass der Angriff auf die Hamas aus seiner Sicht legitim sei und es sei sehr wichtig, die noch rund 100 Geiseln zu befreien. Aber dann hat er auch gesagt, wir können nicht dastehen und zustehen, wie Palästinenser den Hungertod riskieren. Scholz hat also hinterfragt, ob das alles so verhältnismäßig ist und ob das Ziel, die Hamas zu zerstören, wirklich diese katastrophale humanitäre Lage im Gazastreifen rechtfertigt oder ob es nicht vielleicht auch andere Wege gibt, dieses Ziel zu erreichen, als zum Beispiel mit dieser geplanten Bodenoffensive in Rafah, über die wir ja auch schon öfter gesprochen haben. Und außerdem hat er sich auch nochmal für eine Waffenruhe ausgesprochen.
Ja, und das hört sich jetzt auf Anhieb vielleicht gar nicht so krass an, aber das ist tatsächlich die klarste Kritik bisher aus Deutschland, das ja ansonsten eher zu den Ländern gehört, die auf der Seite von Israel stehen. Nach dem Angriff vom 7. Oktober hat Scholz die Sicherheit von Israel ja sogar zur deutschen Staatsräson erklärt. Aber seitdem hat sich die humanitäre Lage im Gazastreifen massiv verschlechtert. Die Frage ist jetzt, wie viel Gewicht Scholz' Worte in Israel denn überhaupt haben? Netanyahu ist nicht konkret auf seine Kritik eingegangen, hat nur noch mal gesagt, dass die ZivilistInnen vor Beginn der Bodenoffensive in Rafah in Sicherheit gebracht werden sollen. Aber die Worte wurden zumindest von der israelischen Presse gehört. Mehrere israelische Medien berichten inzwischen von einer neuen Rhetorik aus Deutschland.
Und auch von der EU gibt es diese Woche News, die verhängt nämlich jetzt Sanktionen gegen radikale israelische SiedlerInnen im Westjordanland. Das ist das erste Mal überhaupt. Die dürfen dann zum Beispiel nicht mehr in die EU reisen oder Geschäfte in der EU machen. Und außerdem wird auch das Geld eingefroren, was sie vielleicht eventuell auf europäischen Konten haben. Das betrifft aber nur eine einstellige Zahl von Personen. Also eine genaue Zahl ist nicht bekannt, aber wahrscheinlich irgendwas unter 10. Der Grund für diese Sanktionen sind eben mutmaßliche Menschenrechtsverstöße. Es gibt ja sehr viele Berichte über Gewalt von radikalen israelischen SiedlerInnen in den Gebieten im Westjordanland, die von Israel besetzt sind. Und vor allem seit dem Angriff der Hamas am 7. Oktober ist die Gewalt da nochmal eskaliert.
Es gibt immer weniger Demokratien, gleichzeitig aber immer mehr Länder, die autokratisch regiert werden. Das zeigt der neue Transformationsindex von der Bertelsmann Stiftung. Dafür hat die Stiftung 137 Entwicklungs- und Transformationsländer untersucht. Ganz kurz zur Begriffserklärung. Autokratie steht für Staatsformen, in denen alle Staatsgewalt in den Händen von einem Herrscher oder einer Gruppe liegt. Konkrete Kriterien von der Bertelsmann Stiftung waren zum Beispiel, ob es faire und freie Wahlen gibt, ob Menschen frei demonstrieren dürfen oder ob die Presse frei arbeiten darf.
Ja, und von diesen 137 untersuchten Ländern sind heute nur noch 63 Länder Demokratien. Das ist der tiefste Stand seit 20 Jahren. Und wir fragen jetzt Sabine Donner, die Co-Autorin von der Studie, wie es eigentlich so weit kommen konnte und eventuell auch, was man dagegen tun kann. Hi Sabine.
Hi, Gerrit und David. Danke, dass ich bei euch sein darf.
Die Studie, die wird ja alle 2 Jahre erhoben und da sieht man auch, dass der Trend schon ein bisschen länger anhält. Kann man denn ungefähr sagen, wann es damit losging?
Ungefähr ja, bei uns ab 2010, 12 schon tatsächlich. Nun kann man sich fragen, was war da los in der Welt? Das war nach der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise, wo viele Länder wirtschaftlich unter Druck kamen. Es war aber auch nach dem arabischen Frühling, wo sich Bevölkerungen in einigen Ländern aufgelehnt haben gegen ihre Herrscher. Und es gab eine Gegenreaktion auch durchaus der Autokratien. Wir sehen aber, dass sich der Trend eher verschärft hat in den letzten 4 Jahren. Also Autokratien noch autokratischer wurden, Demokratien weniger demokratisch.
Seit der letzten Studie vor 2 Jahren haben sich jetzt nochmal 19 Länder weiter in Richtung Autokratie entwickelt. Welche waren das denn und kann man auch grob zusammenfassen, warum?
Es gibt unterschiedliche Gruppen. Es gibt eine Gruppe von Ländern, in denen es Militärputsche gab, beispielsweise im Sudan, in Myanmar, Burkina Faso und Mali, wo sich also Militärs die Macht an sich gerissen haben. Es gibt andere Gruppen von Ländern, wie zum Beispiel El Salvador oder auch Tunesien, wo demokratisch gewählte Regierungen die Macht an sich gerissen haben und alles, was kontrollieren soll, eigentlich sowas wie Parlamente oder Justiz oder eben auch Meinungs- und Pressefreiheit ausgeschaltet haben und autokratisch jetzt regiert werden. Und es gibt Länder immer noch, die einfach sich weiter, ne, und meistens ist das charakteristisch für die letzten 10 Jahre, ist eher, dass das sehr langsam geschieht. Also ne, dass so nach und nach beispielsweise Pressefreiheit vor allem eingeschränkt wird oder Versammlungsfreiheit, Demonstrationen stärker kontrolliert oder gar nicht genehmigt werden, dass Presse, vor allem Journalisten, überzogen werden mit Klagen in Fake-News-Gesetzen, weil sie angeblich Desinformation verbreiten, was dann dazu führt, dass sie eigentlich ihren Job aufgeben müssen, weil sie hohe Strafen bekommen, teilweise mit Leib und Leben bedroht werden.
Jetzt habt ihr euch 137 Länder angeschaut. Gibt es denn da auch Positivbeispiele, also Länder, die etwas demokratischer geworden sind?
Ja, es gibt einige Beispiele im aktuellen Untersuchungszeitraum. Brasilien beispielsweise, wo der populistische Regierungschef Bolsonaro abgewählt wurde und dann, man kennt die Vorbilder aus den USA, die Wahl nicht anerkennen wollte, wo es eine Gegenbewegung gab, ein Zusammenspiel von Justiz und Bevölkerung, die sagt, das lassen wir uns nicht gefallen. Es gibt in Polen beispielsweise auch da durch Wahlen eine Abwahl einer sehr autoritären Regierung und den Versuch jetzt, erster Schritt, also diese ganzen autokratischen Parts wieder zurückzubauen. Das ist allerdings ein relativ langer Weg. Und es gibt Länder wie Honduras oder Sambia, die wirklich von Autokratie zu Demokratie gewechselt haben im letzten BTI.
Kannst du vielleicht nochmal zusammenfassen, was denn eigentlich gute Bedingungen für eine Demokratie sind, beziehungsweise oder dann im Gegenteil, was gute Bedingungen für eine Autokratie sind?
Ich glaube, unabhängig davon, ob Demokratie und Autokratie, ist ja die Frage, was sollen irgendwie Staatsformen, Regierungsformen bieten? Das wäre Sicherheit für die Bevölkerung. Es wäre die Chance auf ein möglichst freies, unabhängiges Leben und einen einigermaßen gesicherten Lebensstandard. So, das sind die Erwartungen der Bevölkerung in Demokratien wie Autokratien. Und gute Bedingungen herrschen natürlich in Demokratien einerseits, wenn die Regierung den Plan hat, das auch zu tun, also gesellschaftliche Ziele zu erreichen und möglichst vielen Leuten die Beteiligung zu ermöglichen am wirtschaftlichen und politischen Leben. Und das sehen wir immer wieder, schon Institutionen gibt, die ziemlich etabliert und auch anerkannt sind, unabhängig sind, die praktisch Regierungen auf die Finger schauen und sagen, wir kontrollieren sowas wie Korruption oder ne, dafür ist eine freie Presse unabdingbar beispielsweise. Wenn es eine relativ unabhängige Justiz gibt, wo klar ist, dass jeder gleich behandelt wird. Und das Umgekehrte ist dann, wo können Autokratien florieren in allen Fällen, wo das praktisch schon nicht mehr der Fall ist. Wo man dann auch relativ, man macht noch Wahlen, aber es gibt keine Oppositionskandidaten mehr. Wir haben das jetzt gerade in Russland gesehen. Das braucht man immer noch, weil es ganz gut aussieht und weil es so eine Legitimität herstellt, dass der Präsident doch noch immer gewählt ist, aber es gibt im Grunde gar keine Auswahl mehr.
Was jetzt mehrmals gefallen ist, ist so das Thema Wirtschaft bzw. Wohlstand im Zusammenhang mit Demokratie bzw. dann auch mit Autokratie. Kannst du den Zusammenhang vielleicht nochmal ein bisschen näher erklären?
Naja gut, was Demokratie verspricht, ist ja nicht nur, dass wir alle mitreden können, sondern dass wir auch an den Lösungen der Probleme alle arbeiten und die möglichst vielen zugutekommen. Wirtschaftliche Schwierigkeiten, Ungleichheit vor allem, schafft natürlich nicht ein Umfeld, wo man der Meinung ist, dass jeweils die Regierung die besten Möglichkeiten sucht. Und ich glaube, das ist die große Aufgabe, vor der alle Staaten, aber halt auch Demokratien stehen. Wir sind vor großen Umbrüchen, Klimawandel, größere Ungleichheit und so weiter. Und da ist entscheidend, dass man gute politische Lösungen bietet. Ich glaube, Demokratien haben Vorteile, weil bestenfalls sich alle beteiligen können daran und wir deshalb kreativer sind darin, uns anzupassen und vielleicht auch einen politischen Kurs zu korrigieren, der falsch war.
Ich frage deshalb genauer nach, weil ich das ganz spannend finde, weil wir nämlich genau jetzt heute in dieser Folge auch über den Schraubenmilliardär Wirth gesprochen haben, der ja jetzt diese Woche eine Wahlempfehlung für sein Unternehmen bzw. seine MitarbeiterInnen ausgesprochen hat. Und in diesem Schreiben, was er da verfasst hat, sagt er zusammengefasst im Prinzip auch, uns geht es eigentlich zu gut, um die AfD zu wählen und es ist doch genug Wohlstand da. Und das finde ich ganz spannend. Das ist natürlich auch nur seine Sicht der Dinge und ich glaube, er weiß vielleicht auch nicht, wie vielen Leuten es dann eben doch nicht gut geht. Aber deshalb habe ich diesen Zusammenhang nochmal kurz nachgefragt.
Ich glaube, das zeigt, glaube ich, zweierlei. Einerseits kann es nur Demokratien geben, wenn es auch Demokraten gibt. Und das heißt das nicht nur für die Politiker, sondern es muss Bürgerinnen und Bürger geben. Auch der Wirtschaft kommt eine Rolle zu, die sagt, wir haben hier was zu verlieren, das geht wirklich um was. Und wir müssen verteidigen, was wir an Errungenschaften auch politisch erreicht haben. Und gleichzeitig glaube ich halt, das wäre vielleicht eine Lehre, die viele Demokratien durchaus auch gezogen haben, aus den zum Beispiel wirtschaftlichen Schwierigkeiten, ob es Pandemie ist oder Finanzkrise, dass man, egal wie gut hier der durchschnittliche Wohlstand ist, auch diejenigen hört, die finden, dass sie eigentlich kein Gehör oder keine Vertretung in der Politik mehr haben. Das ist ein wichtiger Nachholschritt, glaube ich, wie man möglicherweise auch rechtsradikale, populistische Parteien bekämpfen kann, die einfache Lösungen haben.
Gibt es denn irgendwas, was man tun kann, um zu verhindern, dass Staaten autokratischer werden?
Ich glaube, zum einen muss man verstehen, ist hier was, ne, wird hier tatsächlich was bedroht. Ich habe schon geschildert, dass das meistens sehr, sehr schleichend vorangeht. Also wann soll ich denn jetzt reagieren als Bürger, wenn ich feststelle, halt mal, hier läuft irgendwas schief. Manchmal wird hier und da ein bisschen irgendwas verändert, dann muss man das nicht tun. Was wir merken, ist, dass keine einzelne Geschichte ausreicht, das hängt auch von den Ländern ab, aber dass man grundsätzlich sagen kann, wenn es noch Institutionen gibt, solange es Institutionen gibt, die Demokratie verteidigen und schützen sollen, wie Parlamente oder Justiz oder Medien, die angegriffen sind in solchen Situationen, dann ist es wichtig, dass es einen Zusammenschluss gibt von Bürgerinnen und Bürgern, Zivilgesellschaft, die sich einsetzen dafür und mobilisieren und aufmerksam machen darauf, dass hier demokratische Rechte beschnitten und abgebaut werden. Im Zusammenspiel zwischen diesen Institutionen, das hat man zum Beispiel in Polen gesehen, eine Opposition, auch Parteien, die sagen halt, wir haben einen anderen Weg und wir wollen hier wieder demokratischer werden mit eben diesen zivilgesellschaftlichen Akteuren und Medien. Es braucht alle, glaube ich, um autokratische Tendenzen zu verhindern.
Sabine Donner, vielen Dank.
Dankeschön.
Danke euch.
Donald Trump kann seine Strafe vielleicht nicht zahlen. Er wurde ja im Februar wegen Betrug zu 450 Millionen Dollar Strafe verurteilt. Jetzt haben seine Anwälte bekannt gegeben, Trump hat nicht genug Geld zur Verfügung. Die Summe wird nächsten Montag fällig, also am 25. März. Die Frist war insgesamt 30 Tage lang und in dem Prozess wurde Trump vorgeworfen, den Wert der Trump Organization jahrelang manipuliert zu haben.
Ja, also das passt irgendwie ganz gut auch dazu, dass jetzt auch nämlich wieder die Frage ist, wie viel Geld hat Trump eigentlich wirklich? Weil das Ding ist, viel von seinem Vermögen steckt einfach in Immobilien und auch in Firmen drin, aber er hat eben nicht so viel Barvermögen, wie alle immer dachten. Außerdem musste er gerade jetzt erst knapp 92 Millionen Dollar Kaution hinterlegen im Verleumdungsprozess gegen die Autorin E. Jean Carroll. Also er hat ja gerade mehrere Verfahren am Laufen. Und bisher hat sich wohl auch noch kein reicher Spender oder Bürger gefunden. Also nicht mal Firmen, die Trump schon vorher mal ausgeholfen haben oder ihn ansonsten irgendwie unterstützen, haben sich dafür bereit erklärt. Also der Spiegel schreibt, dass das natürlich auch daran liegen könnte, dass es jetzt eben um einen Prozess geht, in dem Trump sein Vermögen beschönigt hat und keiner weiß, dass, wenn man ihm jetzt was vorstreckt, ob er dann seine Schulden überhaupt zurückzahlen kann. Und im Ernstfall möchte natürlich auch niemand auf einer halben Milliarde sitzen bleiben.
Ja, also ich würde auch echt ungern auf einer halben Milliarde sitzen bleiben, aber naja, Trump muss jetzt also irgendwie dieses Geld zusammenkratzen und das ist für mich irgendwie so absurd, weil er ja trotzdem im Rennen ist für die Präsidentschaftswahl. Er könnte aber natürlich ein paar seiner Immobilien verkaufen, aber das würde vermutlich zu lange dauern, bis man da Käufer findet. Eine andere Option wäre noch, Konkurs anzumelden. Aber das wäre halt im aktuellen Wahlkampf auch eher eine ziemlich große Blamage. Und deshalb hat sein Wahlkampfteam jetzt sogar einen Spendenaufruf gestartet. Wenn er das Geld bis Montag nicht zusammenbekommt, könnte die Staatsanwalt anfangen, seine Immobilien zu beschlagnahmen und sehr günstig zu verkaufen. Es bleibt also spannend, was bis Montag vielleicht noch so passiert.
Ja, ich fand es total krass, als ich diesen Spendenaufruf gelesen habe, weil ich wirklich dachte, also das kommt mir selber vor, wie so ein Armutszeugnis, also im wahrsten Sinne des Wortes. Und dass das jetzt diese Image-Entscheidung von seinem PR-Team war. Und ich glaube, weil sie es halt trotzdem schaffen, darüber auch wieder diese Hexenjagd-Erzählung weiterzuerzählen. Und ich würde mir denken, oh Gott, ein Spendenaufruf für einen Präsidentschaftskandidaten, das passt ja irgendwie gar nicht zusammen. Aber die denken so anders darüber. Und das, also die AnhängerInnen sehen das auch alle so anders, dass das jetzt vielleicht sogar tatsächlich funktionieren könnte. Oder dass das zumindest seinem Image weniger schadet, als wenn er eben, wie gesagt, Konkurs anmelden würde zum Beispiel.
Ja, und selbst wenn es jetzt hier eng wird und er das irgendwie überstehen sollte, heißt das nicht, dass es irgendwie vorbei ist, denn im April ist erst der Prozess gegen Stormy Daniels ein weiterer Prozess, den er am Hals hat und wenn er den verliert, wartet halt wieder die nächste fette Strafe und dann ist es halt wieder sehr, sehr viel Geld, was er eventuell aufbringen müsste. Deshalb schauen wir mal in den nächsten Wochen und Monaten, was da passiert, allerspätestens, wenn es ja dann im Wahlkampf eng wird. Und wir drehen noch eine kleine Runde Kurz-Kurz-News. Die Deutsche Bahn startet Testfahrten mit 5G-Versorgung. Es soll getestet werden, wie 5G auch in schnell fahrenden Zügen gut genutzt werden kann. 5G-Antennen haben nämlich eigentlich nur eine Reichweite von 1 Kilometer und stehen meistens in Städten. Bei dem Test werden die Antennen gezielt auf die Bahnstrecke ausgerichtet und in extra hoher Frequenz gefunkt. Knackpunkt ist außerdem der Übergang zwischen Funkzellen, wenn man in einem sehr schnellen Zug sitzt. Dazu soll es auch neue Erkenntnisse geben. Das Testprojekt geht noch bis Ende des Jahres. Ob wir wirklich bald 5G im ICE haben, ist aber noch nicht klar. Dafür bräuchte es laut Bahn rund 20.000 neue Mobilfunkmasten entlang der Bahnstrecken.
Und noch eine gute Tech-News. Ab Ende des Jahres wird der USB-C-Anschluss Standard in Deutschland. Erstmal nur für Smartphones, Tablets und sowas. Aber ab 2026 soll das dann auch für Laptops gelten. Das hat der Bundestag jetzt entschieden. Ganz einstimmig, ohne Gegenstimme. Und damit soll jetzt eben diese EU-Richtlinie, die es ja schon länger gibt, umgesetzt werden. Und das ist natürlich auf zwei Ebenen eine gute Nachricht. Einmal wird damit Elektroschrott vermieden, weil wir dann einfach nicht für jedes Gerät ein anderes Kabel brauchen. Aber es ist natürlich auch einfach günstiger, weil ein Kabel hoffentlich für alles passt. Der einzige Haken ist, dass es trotzdem unterschiedliche Ladeleistungen und auch unterschiedliche Ladesoftware geben darf. Also das ist weiterhin erlaubt. Es könnte sein, dass es doch nicht auf nur ein Kabel hinausläuft.
Und noch ein kleines Update von letzter Woche. Wie nicht anders erwartet, wurde Putin am Wochenende wieder zum russischen Präsidenten gewählt. Mit einem Rekordergebnis von 87,2%. Die Wahlbeteiligung wird über 74% angegeben. Auch ein Höchstwert. Aber diese Wahl wurde ja auch schon von vornherein als Scheinwahl mit klarem Gewinner wahrgenommen. Und das haben wir ja auch schon letzte Woche mit einer Russland-Korrespondentin im Interview besprochen. Während der Abstimmung wurde zum Beispiel dokumentiert, dass Angestellte von Staatsbetrieben zur Stimmabgabe gedrängt worden seien und teils sogar ihre ausgefüllten Wahlzettel hätten abfotografieren sollen. Oder dass massenhaft vorab ausgefüllte Stimmzettel in Wahlurnen gestopft worden seien. Trotzdem haben KremlkritikerInnen auch während den Wahlen protestiert. Oppositionelle, unter anderem die Witwe von Nawalny, hatten dazu aufgerufen, sich zur Mittagszeit vor ihren Wahllokalen anzustellen und ihre Stimmzettel ungültig zu machen. Und es gab auch an russischen Botschaften im Ausland Proteste. Laut Menschenrechtsorganisationen gab es im Zusammenhang mit den Wahlen Dutzende Festnahmen in Russland.
Und dann schauen wir noch ganz kurz auf die nächste Woche und was da so wichtig werden könnte. Diesen Freitag, also heute am Tag von unserer Aufzeichnung, ist der große Showdown. Da berät nämlich der Bundesrat über das neue Cannabis-Gesetz. Heute entscheidet sich also, ob die Teillegalisierung noch zum 1. April kommt oder doch nochmal verschoben wird. Also ganz kurz zur Erinnerung. Eigentlich hatte der Bundestag das Gesetz schon verabschiedet und eigentlich braucht das Gesetz auch keine Zustimmung vom Bundesrat. Aber von den Ländern kam so viel Kritik, dass es sein könnte, dass im Bundesrat beschlossen wird, dass doch nochmal ein Vermittlungsverfahren zwischen Bundestag und Bundesrat stattfinden muss und alles nochmal verschoben werden könnte. Knackpunkt ist nämlich eigentlich die Bürokratie, vor der die JustizministerInnen von verschiedenen Ländern Sorge haben. Also Strafen wegen Cannabis-Delikten, die noch nicht vollständig vollstreckt sind und nach dem neuen Gesetz aber nicht mehr strafbar wären, sollen nämlich erlassen werden. Und das ist wohl richtig viel Verwaltungsarbeit, weil die Akten einfach ganz oft nicht digitalisiert sind. Und laut Deutschem Richterbund geht es da um über 210.000 Strafakten, die dann einfach nochmal händisch gesichtet werden müssten. Das wäre einfach sehr viel Aufwand, vor allem dann eben bis zum 1. April. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, der das ganze Gesetz ja überhaupt auf den Weg gebracht hat, hat jetzt kurz vor der Sitzung sogar nochmal eine sogenannte Protokollerklärung gemacht, in der er dann auf verschiedene Sorgen von den Ländern eingegangen ist und ihnen nochmal Zugeständnisse gemacht hat, um sie doch noch zu überzeugen. Aber an diesem Straferlass will er trotzdem festhalten, weil er sagt, irgendwann müssen diese Fälle halt eh digitalisiert werden und verschieben bringt da jetzt eigentlich auch nicht so viel. Es kommt also jetzt drauf an, wie sich die einzelnen Länder im Bundesrat positionieren heute. Und je nachdem, was rauskommt, wird es nächste Woche sicher nochmal ordentlich Diskussionen darüber geben.
Und am Wochenende ist ja Ostern und damit kommt ja ziemlich sicher auch wieder die gute alte Debatte über das Tanzverbot zurück. Dagegen wurde schon mehrmals protestiert, eine Petition eingereicht und es wurde sogar schon mal Thema im Bundesverfassungsgericht. Aber das Tanzverbot existiert immer noch. Laut Gesetzgeber ist die Ruhe an Feiertagen zu schützen, am Karfreitag erst recht. Und die Regelungen sind in den einzelnen Bundesländern auch weiterhin unterschiedlich. In Berlin zum Beispiel dürfen die Clubs an Karfreitag um 21 Uhr wieder aufmachen. In Rheinland-Pfalz geht das Tanzverbot durchgängig von Donnerstag bis Sonntag. Also mal wieder kompletter Flickenteppich und ich freue mich jetzt schon auf die Kommentare. Das war's mit den Themen für diese Woche. Schreibt uns gerne, wie ihr die Folge findet und wen ihr gerne als James-Bond-Nachfolger hättet. Danke an alle, die zugehört haben. Mein Name ist David.
Ich bin Berit.
Wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF und wir haben als Infotier diese Woche das Chinchilla. Ciao.
Tschüss.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Leute, wir sollen eine Werbung aufnehmen für unseren Podcast Cinema Strikes Back. Aber in zu vielen Podcasts wird zu viel Werbung für andere Podcasts gemacht. Wie soll man denn da noch herausstechen?
Das ist eine gute Frage.
Was ist mit unserem Podcast? Sprechen wir da nur hochanalytisch über Filme, Serien und Comics oder blödeln wir auch viel herum?
Wir blödeln natürlich auch super viel herum in unserem Podcast.
Wieso spielen wir nicht einfach mal unser Intro ab?
Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics.
Und was uns sonst noch so Wahnsinniges einfällt.
Mit uns fünf. Jonas.
Xenia.
Alper.
Lenny.
Und Marius.
Ich glaube, diese Pause musst du auch rausschneiden, dieses... Wie stichten wir jetzt?
Weil eigentlich wäre das auch witzig, eben eine Pause im Podcast zu haben. Ja.